Ja, wir haben zuerst mal das Thema Lehre trennt, Liebe eint, die Bedeutung gesunder Lehre für unser Leben. Und mit diesem MBS, wie ich es jetzt mal kurz nennen möchte, verfolgen wir in erster Linie mal den Schwerpunkt auf die Lehre gesetzt. Das soll aber, und das möchte ich ganz fett unterstreichen, nicht bedeuten, dass man dadurch die Mühe, den Aufwand, die Energie im Bereich der Evangelisation schwächt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir beides gleichermaßen brauchen, gute Lehre und auch den Einsatz und die Energie am Evangelium zu arbeiten. Und doch ist es so, das müssen wir schon auch einmal festhalten, dass es grundverschieden ist, was die Evangelisation ist und was Lehre ist und der lehrmäßige Dienst ist. Denn in der Evangelisation ist es so, dass wir das, ja, Gott ist ja eigentlich der größte Evangelist, oder? Wenn wir daran denken, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass der Herr Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist, dann sehen wir, wie wichtig die Evangelisation ist. Und dass Gott selber, darf ich das mal so sagen, in Ehrfurcht, Evangelist ist. Aber die Evangelisation wendet sich in erster Linie an das Bedürfnis des Menschen, an das Bedürfnis eines sündigen Menschen. Und in der Lehre ist es so, dass dort nicht der Mensch in dieser Weise im Vordergrund steht, sondern die Verherrlichung Gottes im Vordergrund steht. Jede gesunde Lehre sollte in erster Linie mal die Herrlichkeit Gottes erhöhen, soll von der Vortrefflichkeit der Person Jesu Christi Zeugnis ablegen. Natürlich gibt es auch in der Lehre, wendet die Lehre sich wieder an Menschen, das ist mal klar. Ja? Ihr sitzt jetzt hier und die Lehre wendet sich an Menschen. Aber es geht darum, dass Gott in seiner Größe und Herrlichkeit hoch erhoben wird an unserem Leben. Und dafür brauchen wir gesunde Lehre. Vielleicht hat man das in der Theologie, in der modernen Theologie, möchte ich das mal sagen, oft vergessen. Und deshalb ist es vielleicht auch so, dass wir den Eindruck haben, dass Lehre ist irgendwie so ein bisschen anrüchig. Ja? Wir haben hier diesen Spruch, Lehre trennt und Liebe eint. Was will man dadurch sagen? Was soll dieser Spruch? Lehre trennt, Liebe eint. Damit will man doch sagen, dass es nicht so wichtig ist, dass es doch auf die Lehre nicht so ankommt. Und das ist ein großer Trugschluss. Wenn wir in die Geschichte der christlichen Kirche zurückgehen, dann hat es dort viele dogmatische Kämpfe gegeben. Dogmatik ist die Lehre. Und das war wichtig. Das waren richtige Glaubenskämpfe, die Kirchenväter vor uns gekämpft haben. Und das war wichtig. Wir hätten überhaupt kein Fundament, wenn wir diese dogmatischen Kämpfe, diese leidenschaftlichen dogmatischen Kämpfe nicht gehabt haben. Wenn uns diese Leidenschaft heute fehlt, dann kann es daran liegen, dass uns das vielleicht auch nicht mehr so wertvoll ist. Denn dafür, was mir wirklich wert ist, dafür bin ich bereit auch zu kämpfen. Im Judasbrief steht einmal dieser Satz, dass wir für den einmal überlieferten Glauben zu kämpfen. Ja, kennen wir dieses Kämpfen noch? Also das ist schon wichtig, wenn wir hinterher sagen, ach ja, in der Lehre, da ist alles im Prinzip gleichgültig. Da ist alles gleichgültig. Ja? Dann ist es auch am Ende wirklich gleichgültig. Ja, aber so ist es eben nicht. Gesunde Lehre ist das Fundament für unser Leben. Lehre ist anrüchig, habe ich da hingeschrieben. Das ist so schade, weil wir uns oft nicht bewusst machen, dass wir ja gerade durch das lebendige und bleibende Wort Gottes wiedergezeugt worden, wie Petrus das sagt. Dass wir aufgebaut worden sind auf die Grundlage der Apostel und Propheten, Epheser 2. Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Also wir brauchen, das ist das Neue Testament, wir brauchen die gesunde Lehre, darauf sind wir aufgebaut, darauf sind wir gegründet. Es gibt keinen Grund, Lehre als etwas Anrüchiges zu behandeln. Alles, was zu uns kommt, alles, was wir von Gott wissen, kam über die Lehre zu uns. Woher kommt dann so dieser Groll, den wir manchmal auf die Lehre vielleicht empfinden? Wir würden das natürlich nicht sagen, aber manchmal denke ich schon, und das ging mir auch hin und wieder schon mal so, dass man da so ein bisschen manchmal eine Abneigung hat. Und die kommt auch woher. Und dessen müssen wir uns schon auch mal bewusst werden, dass wir alle auch unseren Hintergrund haben. Und wir alle erlebt haben, wie es elende Streitereien gegeben hat, vielleicht sogar Besserwissereien gegeben haben. Und dass gerade in der Theologie viel mehr dieses Wissen, dieses Besserwissen im Vordergrund stand als Christus. Und dadurch kommt es dann, dass wir die Lehre oder die wahre Theologie vielleicht gering achten. Weil wir nicht beachtet haben, dass wahre Theologie eben Christus verherrlichen soll. Wenn wir den Römerbrief haben, wenn wir den Epheserbrief haben, das ist so herrlich zu sehen, wie der Apostel Paulus zwar im Römerbrief 11 Kapitel lang die Lehre bringt und wie er dann ausruft in einem Lobgesang, in einem Lobpreis, o Tiefe des Reichtums. Und dann sagt er, und dir sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Durch dich sind alle Dinge geschaffen. Das finden wir im Kolosserbrief, das finden wir im Epheserbrief, wo uns die Lehre vorgestellt wird aber am Ende dann immer die Herrlichkeit Gottes hoch erhoben. Das ist das Wesen gesunder Lehre, dass sie Gott verherrlicht und hoch erhebt. Und das haben wir oft vergessen und deshalb gibt es manchmal auch diese Anrüchigkeit bei der Lehre. Vielleicht ist es auch manchen zu kompliziert. Ja? Ich erinnere mich heute, wo Samuel, da hinten ist Samuel, der sagte heute Morgen, ja, da haben wir den zweiten Petrusbrief, da ist dann ein Satz, ja, da weiß man gar nichts mit anzufangen. Und dann hat er aber was gesagt, hat er gesagt, und dann hat er sich das genau angeguckt und hat das mal auseinandergenommen und hat das erstmal strukturiert und auf einmal hat es ihm auch was gesagt. Er hat nicht aufgegeben und hat gesagt, oh, das ist mir zu kompliziert. Wir geben manchmal zu schnell auf, das ist unser Problem, aber deshalb. Und das war bei Petrus auch so, der sagt zu den Schriften des Paulus, von denen einige schwer zu verstehen sind. Also wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn uns das mal ein bisschen schwer fällt, nur dem Petrus ist das auch so gegangen. Ja, wir sind dann in guter Gemeinschaft. Aber Petrus hat nicht gesagt, deswegen könnt ihr die Schriften von Paulus vergessen. Ja? Sondern er hat von seinem geliebten Bruder Paulus gesprochen und hat gesagt, der nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Wie schön. Ein weiterer Punkt ist, dass es in 2. Timotheus 4, Vers 3 heißt, denn es wird eine Zeit geben, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden. Also machen wir uns nichts vor, das ist vor 2000 Jahren geschrieben. In welcher Zeit leben wir denn heute? Ist es vielleicht so, dass wir auch gesunde Lehre nicht mehr ertragen können, wenn gesunde Lehre an uns herangebracht wird? Wisst ihr, das Problem gesunder Lehre besteht darin, das ist ganz einfach, gesunde Lehre bricht unseren Eigenwillen. Und das können wir nicht gut vertragen. Es beugt unseren Eigenwillen. Wir werden ständig damit konfrontiert, dass in unserem Leben vielleicht was korrigiert werden muss. Und wir lassen uns nicht so gerne korrigieren. Keiner von uns, von Natur aus. Und das ist oft das Problem, dass wir dann bereit sind, auf das Wort Gottes zu hören. Und dann passiert Folgendes. Dann sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen. Ja. Wir ziehen uns quasi das Fundament unter den Füßen weg, wenn wir eben diese Lehre nicht als Fundament unseres Lebens begreifen. Ich möchte da gar nicht so viel zu sagen zu dem Thema Lehre trennt, Liebe eint. Wisst ihr, das sind keine Gegensätze, das gehört zusammen. Liebe und Lehre gehören zusammen. Vielleicht doch diesen einen Vers möchte ich doch einmal vorlesen, dass Paulus an Timotheus schreibt, das Endziel des Gebotes, und da könnte man auch Lehre oder Unterweisung übersetzen, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das sind keine Gegensätze. Wahre Liebe führt immer auch, oder gesunde Lehre führt auch zur wahren Liebe. Das wollen wir doch auch festhalten. Wisst ihr, das Problem ist, wenn wir nur Liebe haben und keine Lehre, dann führt das zu Schwärmerei. Im besten Fall zum Humanismus. Wenn wir Lehre haben, aber keine Liebe haben, dann ist es Pharisäertum, dann ist es Menschenliebe, dann wird das zu Menschen geboten. Beides ist falsch. Lehre und Liebe gehören zusammen. Warum ist jetzt also die Lehre so wichtig für unser Leben? Warum brauchen wir zwingend gesunde Lehre? Und ich nehme jetzt mal, ihr könnt das euch in Ruhe durchlesen, aber ich möchte zwei Dinge daraus picken. Das eine ist, wir werden alle in unserem Leben in schwierige Umstände kommen. Alle. Und dann brauchen wir ein Fundament. Dann, es ist in der Regel zu spät, wenn wir in der Not fragen, was sagt denn Gottes Wort dazu? Dann sind wir oft überhaupt nicht offen dafür, diese gesunde Lehre dann zu ergreifen. Das ist das Problem. Deswegen ist es, wenn wir gerade mal keine Probleme haben, so wichtig, sich mit gesunder Lehre auseinanderzusetzen. Ich erinnere mich gut, vielleicht erinnerst du dich auch noch daran, Dirk, dass als wir die Soundwords-Arbeit begannen, also diese Arbeit im Internet, wo wir den Wunsch haben, gesunde Lehre zu vermitteln, da schrieb uns ein Bruder, der sich um gestrandete Menschen kümmert. Ein wirklich hervorragendes Werk, wo er sich einsetzt für gestrandete Menschen, die Drogen, Alkohol und weiß ich nicht was für Probleme haben. Und er schrieb uns und sagte, warum macht ihr so eine Seite? Es gibt so viel Verlorene und so viel Gestrandete, die Hilfe brauchen. Darum sollten wir uns doch lieber kümmern. Und dann haben wir geschrieben, da zurückgeschrieben, dass wir seine Arbeit hochschätzen, dass wir das sehr wertvoll finden, dass er sich um die Gestrandeten kümmert, um Drogenabhängige, um Alkoholabhängige. Aber dass genau der gleiche Wunsch, den er hat, wir auch haben. Es gibt nämlich auch im geistlichen Bereich viele, die gestrandet sind. Viele, wenn wir unsere Arbeit mit SoundWords sehen, da haben wir über die Jahre so viel Mails bekommen und so viel Probleme gesehen, die aufgrund von falscher Belehrung überhaupt hervorgekommen ist, dass Leute mit Heilsgewissheit derart zu kämpfen haben, dass Leute unter Leistungsdruck gebracht werden, dass sie das Christentum nur als Zwang, als eine Zwangsjacke oder als Gebote und Gebote und Gebote gesehen haben. Das ist zurückzuführen auf ungesunde Lehre. Und es ist so wichtig und es ist so hilfreich. Wir haben oft so schöne Resonanz bekommen, dass das gerade hilfreich war, dass man gesunde Lehre angeboten hat. Ich möchte nicht sagen, dass wir da alles, was da ist, immer alles richtig ist. Wir machen auch unsere Fehler. Aber es ist unser tiefster Wunsch, eben gerade solchen zu helfen, die eben geistlich gestrandet sind, die Nöte haben, geistliche Nöte haben, weil sie vielleicht unter den falschen Lehrern gesessen haben. Also das ist ein wichtiger Punkt, warum wir gesunde Lehre brauchen. Und der zweite, das ist der letzte Punkt hier auf dieser Liste, dass unser Leben soll die Lehre unseres Heilandes Gottes zieren. Warum so ein altmodischer Ausdruck? Weil in Timotheus 2 es heißt, du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. Und dann heißt es, damit sie die Lehre, die unseres Heilandes Gottes ist, zieren in allem. Wisst ihr, was das bedeutet? Christliche Lehre soll durch unser Leben zur Geltung gebracht werden. Das klingt irgendwie abgefahren, oder? Aber das steht hier. Die christliche Lehre soll durch unser Leben, also jetzt stellt euch ein Bild vor, das ist die Lehre. Und dann gibt es um ein Bild einen Rahmen. Und das soll unser Leben sein. Wisst ihr, es gibt Bilder, die werden erst dadurch richtig schöne Bilder, weil es einen guten Rahmen gibt. Und so soll das auch mit unserem Leben sein, dass unser Leben den Rahmen bildet für die christliche Lehre. Das gehört zusammen. Deswegen kann ich das überhaupt nicht begreifen, dass manche sagen, das wäre aber alles sehr unpraktisch. Ja? Lehre ist so theoretisch. Überhaupt nicht. Lehre ist nie theoretisch. Wenn Lehre abgekoppelt wird von unserem Leben, dann ist es natürlich nur Theorie und dann ist es auch nicht richtig. Aber das wollen wir festhalten. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Gut, jetzt noch ein paar Punkte, dass wir einfach mal über Lehre ein bisschen nachdenken. Und da bitte ich euch jetzt mal zum ersten Mal auch wirklich die Bibel mal aufzuschlagen. In 1. Korinther 14, Vers 6. In 1. Korinther 14, Vers 6 heißt es: Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede, entweder in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? 4 Punkte. Aus diesem Vers sehen wir erstmal, dass es Unterschiede gibt, dass wir nicht immer alles zusammenmischen dürfen. Offenbarung ist nicht Lehre und Erkenntnis ist nicht gleich Offenbarung. Und wir müssen hier Unterscheidungen treffen. Aber wo ist die zu finden? Zuerst möchte ich mal sagen, wenn es hier heißt, was werde ich euch nützen, dann wollen wir eins festhalten, dass ob es nun eine Offenbarung ist, ob es nur eine Erkenntnis ist, ob es nun eine Weissagung ist oder eine Lehre ist, sie soll zum Nutzen gegeben werden. Eine Lehre, die nicht zum Nutzen der Hörer ist, ist nur Kopfwissen, weiß ich nicht, Theologie, keine Ahnung, ist nichts wert. Aber jetzt zur Offenbarung. Die Offenbarung, hat eine Idee, was ist eine Offenbarung? Wir sind ja hier in einem Seminar, ja, da dürft ihr euch auch mal beteiligen. Das ist eine Offenbarung. Wenn etwas Verborgenes offengelegt wird, das ist schön, ja. Hat noch einer eine Definition oder eine Idee?
Naja, ich würde sagen, wenn Gott dir persönlich biblische Zusammenhänge eröffnet.
Ja, dann ist das eine Offenbarung. Noch einer? Ich finde die Definition schon gut, die wir gehört haben. Wenn wir von Offenbarung reden, natürlich können wir das sagen, auf uns persönlich, dass Gott uns mal was zeigt und etwas offenbart, so wie Burkhard das gerade gesagt hat. Hier im Korintherbrief ist es so, dass am Anfang gab es ja die Bibel noch nicht. Also wir kennen das nur, wir schlagen auf und zack, ist alles da. Aber in den Anfängen war es so, dass Gott durch Offenbarung gesprochen hat. Das heißt, er hat etwas tatsächlich, etwas Verborgenes, offenbar gemacht. Etwas, was den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist, wie es im Epheserbrief steht, das hat Gott hervorgebracht. Durch Offenbarung. Und besonders durch den Apostel Paulus, der mal mindestens 6 oder 7 Geheimnisse im Neuen Testament offenbart. Dinge, die im Alten Testament verborgen waren. Zum Beispiel mal eine Sache, die offenbar geworden ist, dass wir als Gemeinde der Leib Christi sind. Das hat der Herr Jesus noch nicht verkündigt. Das steht nicht im Alten Testament. Das wissen wir erst durch den Apostel Paulus. Der Herr Jesus hat noch am letzten Abend gesagt zu seinen Jüngern, dies ist mein Leib, der für euch ist. Das ist das Letzte, was wir wissen von dem Herrn Jesus selbst. Und der Apostel Paulus hat durch Offenbarung etwas gezeigt bekommen, dass wir als Kinder Gottes nun Glieder dieses Leibes. Das ist eine Offenbarung. Also wo neue Dinge, die nicht vorher bekannt waren, offenbar wurden. Die gab es im Anfang, die gibt es heute so nicht mehr. Der Kanon, der biblische Kanon ist abgeschlossen. Weissagung. Was ist Weissagung? Vielleicht auch einer eine Idee? Kann man auch mit einem anderen Wort übersetzen? Prophetie, genau. Aber was ist Prophetie? Das ist die nächste Frage. Prophetie oder Weissagung ist, natürlich ist das zukünftige Dinge vorhersagen. Das gibt, ist auch Prophetie. Aber das ist gar nicht das Wesen der Prophetie. Das Wesen der... Du hast eine Anmerkung? Super. Da brauche ich nichts mehr zu sagen. Im Auftrag Gottes einfach ein Kanal zu sein für Gottes Botschaft. Das ist zum Beispiel etwas, was wir sonntags erleben sollten, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dass wir merken, dass der, der hier vorne steht, der etwas zu der Gemeinde redet, wirklich aus der Gegenwart Gottes kommt und man merkt, der hat eine Botschaft. Und jeder am Ende der Stunde sagen können, ich habe die Botschaft erfasst. Ich habe genau gewusst, worauf der hinaus wollte. Oder der andere sagt, das passte genau in mein Leben, der konnte das überhaupt nicht wissen. Das ist Weissagung oder prophetischer Dienst. Und Erkenntnis ist einfach, dass der Apostel Paulus, der hat viele Dinge gelernt und gewusst aus dem Alten Testament. Und die hat er zu passenden Gelegenheiten, zum Beispiel in 1. Korinther 10, wenn er sagt, diese Dinge sind euch zu Vorbildern geschrieben. Und dann sagt er, wie Mose in der Wüste war und wie die alle unter der Wolke waren. Und dann, das ist eine Erkenntnis, die da war, die es schon gibt. Also im Gegensatz zu der Offenbarung, die neu ist, ist eine Erkenntnis etwas, was schon da ist und was dann in diese Umstände hineinspricht. Zur Erkenntnis könnte man jetzt auch noch viele Dinge anders sagen, aber ich beschränke mich jetzt mal auf diese einfache Definition. Und die Lehre, das ist eigentlich interessant vom Griechischen her, das habe ich hier oben mal, die Dache oder die Daskalia, weil das ist, da steckt unser Wort ja drin, Didaktik. Ja, die Lehrer unter uns, die jetzt ein Lehrerstudium machen, hier Lisa, ne, kennst du, ne, was Didaktik ist, ja. In der Didaktik, da werden eben Lehr- und Lerninhalte vermittelt. Oder man fragt sich, wie kann man Lerninhalte am besten vermitteln? Es gibt schwierige Zusammenhänge und wie kann ich die anderen vermitteln? Und das ist Lehre. Wie kann ich Lerninhalte oder Lehrinhalte entsprechend oder vermitteln? Oder die Vermittlung dieser Lehrinhalte? Dann... Hier, das ist auch interessant, das Vorkommen im Neuen Testament, da habe ich euch mal aus der Clever-Bibel mal zusammengestellt, wie oft das Wort Lehre in den verschiedenen Briefen vorkommt. Das finde ich schon sehr interessant, weil wir hier schon auch finden, dass das Wort Lehre gerade im Timotheusbrief einmal im ersten 15 Mal vorkommt und im zweiten Timotheusbrief 7 Mal und in Titus auch 7. Das finde ich deshalb interessant, dass das die drei Briefe sind, die zuletzt geschrieben worden sind. Das ist doch interessant, dass gerade in den Briefen, die der Apostel am Ende seines Lebens geschrieben hat, die Lehre ihm besonders wichtig war. Und wir gerade dort diese Aufforderung an Timotheus finden, dass er sich Leute sucht, die er belehren kann und die wiederum bereit oder fähig werden, andere zu belehren. Der Apostel Paulus sagt dann auch mal zu dem Timotheus, Timotheus, halte an mit Lehren. Kapitel 4 im ersten Timotheusbrief. Zwei Verse weiter heißt es, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Er ermahnt also die Gläubigen oder in dem Fall natürlich den Timotheus zuerst, aber damit auch uns, dass wir die Lehre nicht gering achten. Auch sehr wichtig. Ziel der Lehre, auch ein Satz wenigstens dazu, das Ziel der Belehrung oder der Lehre ist natürlich nicht das Anhäufen von Wissen. Ich denke, das ist jetzt schon ein bisschen klar geworden aus dem, was ich versucht habe, einleitend zu sagen. Aber ich möchte euch einen Vers wirklich mit auf den Weg geben, den habe ich mir mal gemerkt. Und der steht in Kolosser 1, Vers 28. Das können wir auch ruhig mal aufschlagen. Kolosser 1, Vers 28. Eigentlich, muss ich sagen, missbrauche ich den Vers jetzt ein wenig. Denn das steht nicht direkt in Zusammenhang mit Lehre, sondern mit dem Dienst des Apostel Paulus. Aber ich glaube, dass wir diesen Vers sehr schön auf die Lehre anwenden können. Was wollte der Apostel Paulus mit seinem Dienst für Gott erreichen? Dass möglichst viele Menschen zum Glauben kommen, dass möglichst er allen sagen kann, dass der Herr Jesus der Christus ist, der Messias ist, der Sohn Gottes, der für uns gestorben ist und dass möglichst viele errettet werden. Das hat der Apostel Paulus gepredigt. Ja, aber hier steht, indem wir jeden Menschen, Vers 28, ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Und ich habe mir für vollkommen eine Klammer gemacht und erwachsen da reingeschrieben. Dass wir erwachsen werden in Christus. Das ist das Ziel jeder Belehrung. Nicht nur, dass Menschen errettet werden, das ist sehr wichtig, ja, aber da hört es nicht auf. Wenn jemand gerettet wurde, da fängt die Arbeit erst an. Ja? Und wie viel Arbeit habt ihr damals mit mir gehabt, als ich zum Glauben kam? Ja? Was mussten die mir alles beibringen? Ja? Das lernt man nicht alles so, ne, nebenbei. Da fängt das gerade an. Wenn jemand sich bekehrt hat, dann fängt die eigentliche Arbeit an. Deswegen ist es so wichtig, dass Evangelisten und Lehrer und Hirten wirklich zusammenarbeiten und nicht sich sagen, ja, also mein Dienst ist der höchste. Oder der andere sagt, oh, aber ich, also Hirten, ist doch viel wichtiger, dass es alle Hirten sind. Guck mal, wie viele Probleme es unter den Gläubigen gibt. Der andere sagt, ja, aber guck mal, wie wenig Fundament da ist, da müssten doch alle Lehrer sein. Nein, wir brauchen alles. Wenn wir keine Evangelisten haben, haben wir auch keinen, den wir belehren können. Ja? So einfach ist die Sache. Ja. Das ist die Folie, die finde ich am schönsten. Die beschäftigt uns mit Gott selbst und mit dem Herrn Jesus. Und das finde ich immer so schön, wenn wir einfach uns auf den Herrn konzentrieren und auf Gott konzentrieren und uns einfach fragen, was sagt Gott denn? Wie war Gott denn? Wie war denn der Herr Jesus? Und das ist sehr schön, weil es in Hiob 36, da gibt es eine schöne Stelle, die habe ich hier hingeschrieben. Siehe, Gott handelt, erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Wer ist bitteschön ein Lehrer wie er? Als Gott zum ersten Mal zu einem Volk redete, als er Israel aus der Wüste, aus Ägypten geführt hat, in die Wüste geführt hat, was passiert dann? Was ist das Erste, was passiert, als das Volk aus Ägypten in die Wüste geführt wurde? Als sie auf der anderen Seite des Roten Meeres waren. Was passiert dann? Ist so einfach.
Beschneidung.
Nicht in, ja, vom Roten Meer. Ja. Ja. Ist so einfach, oder? Was?
Sie lobten Gott.
Ja, sie lobten Gott. Ja, das ist das Erste, ja. Aber was gibt Gott ihnen dann?
Das Gesetz.
Das Gesetz, genau. Und das Gesetz heißt eigentlich hebräisch Torah. Und wenn man das näher untersuchen würde, dann würde man erkennen, dass das die Lehre heißt oder die Unterweisung heißt. Also als Gott sein Volk berief, war das Erste, was er tat, dass er sein Volk belehrte. Dass er sagte, was er von dem Volk erwarten konnte. Das ist das Erste, was Gott tat. Er ist der Lehrer. Und für den Herrn Jesus, da finden wir das in Matthäus 23. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Oder Johannes 13. Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Das sagt der Herr Jesus von sich selbst. Er ist der Lehrer. Und wenn wir das jetzt nachforschen, das könnt ihr dann zu Hause machen, aber es ist unfassbar, wie wenn man das mal durchgeht, dass der Herr Jesus eigentlich unermüdlich am Dienen war. Er diente, er lehrte auf den Hügeln, in den Ebenen, auf der Straße, am See, in Dörfern, in Städten. Er lehrte auf dem Schiff, in den Synagogen, täglich im Tempel, heißt es. Er belehrte seine Jünger, die Volksmengen, die Pharisäer, die Gesetzesgelehrten. Also er war unermüdlich dabei zu lehren. Schlagt zu Hause diese Stellen nach und ihr werdet finden, dass in allen Stellen davon die Rede ist, dass der Herr Jesus die Menschen belehrte. Er ist der Lehrer. Ja? Und er sagt hinterher hier, er lehrte im Verborgenen, er lehrte mit Vollmacht und er lehrte im Sitzen, heißt es sogar mal, er lehrte an den Sabbaten. Und er lehrte vieles. Ja, alles, was ihr jetzt nicht gefunden habt, könnt ihr dann in das Vieles reinstecken. Ja. Gut, und jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Punkt, das war jetzt eigentlich ein bisschen einleitend, dass wir einfach mal die Bedeutung gesunder Lehre einen Eindruck von bekommen. Und der wichtigste Teil eigentlich meines Dienstes jetzt ist, dass wir uns die Frage stellen, woran erkennt man gesunde Lehre? Woran erkennt man gesunde Lehre? Keine Idee. Habe ich schon alles hingeschrieben? Das ist ja langweilig dann, ne? Okay. Aber ich meine natürlich noch andere Dinge, als die da stehen. Denn man könnte ja mal so auch so auf die Idee kommen, ja, gesunde Lehre, was ist gesunde Lehre? Es ist ja nicht gesunde Lehre, nur weil ich das jetzt behaupte, sie zu vertreten. Ja? Also da muss es ja schon noch ein bisschen mehr geben. Und auch das ist mal wichtig zu sagen, gerade wo wir so ein bisschen ja auch aus einer gewissen Tradition kommen. Wir müssen uns auch mal ein bisschen öffnen. Gesunde Lehre ist auch nicht einfach das, wo wir schon lange dran gewöhnt sind. Okay? Gesunde Lehre ist nicht unbedingt das, wo wir so lange dran gewöhnt sind. Es heißt tatsächlich in der Schrift, halte fest, was du hast. Also wir sollten auch nicht mal eben schnell etwas, was wir bisher immer geglaubt haben, über Bord werfen. Ja? Wir dürfen nicht einseitig werden. Aber wir müssen uns auch die Frage stellen und an unser Herz ranlassen, dass es gesunde Lehre nicht einfach das ist, weil wir uns dabei gut fühlen. Und wenn mal was anderes kommt, wir sofort dicht machen, weil wir merken, das ist das, was wir noch nie gehört haben. Ja, wir müssen da, auf beiden Seiten dürfen wir nicht vom Pferd fallen. Es muss irgendwelche Kriterien geben, woran man gesunde Lehre erkennen kann. Und es ist auch gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Denn gesunde Lehre muss man vielleicht auch mal abgrenzen von etwas, nicht jede falsche Lehre. Also wir haben zum Beispiel jetzt in Johannes-Evangelium die Frage gehabt, da gibt es an dem folgenden Tag, an dem folgenden Tag und an dem folgenden Tag, im Kapitel 1 und 2, da wird immer wieder gesagt, dass das eine an dem Tag passierte, dann an dem folgenden Tag und dann wieder an dem folgenden Tag und bei der Hochzeit zu Kana heißt es dann am dritten Tag. Und da kann man sich natürlich jetzt die Frage stellen, was bedeutet der dritte Tag? Ist der dritte Tag einfach nur der dritte Tag in der Woche, weil die Juden zählten der erste Tag der Woche Sonntag, Montag der zweite Tag, Dienstag der dritte Tag? Oder ist es der dritte Tag von den anderen Tagen davor gezählt, ja? Die davor stehen? Und das ist dann einfach der dritte Tag von einem Tag, der davor steht. Wisst ihr, das ist nicht so schlimm, ja? Wenn man da mal verkehrt liegt, ja? Das hat keine Konsequenzen auf unser christliches Leben. Oder wenn wir auf dem Berg der Verklärung, da lehren manche über Mose und Elia und die Jünger, wovon die ein Bild sind. Wisst ihr, wenn die einen dann so sagen und die anderen so sagen, dann kann sicherlich der eine recht haben und der andere falsch liegen, aber das hat nicht die Konsequenzen auf unser Leben und es hat keine... Es ist nicht gleich ungesunde Lehre, wo die Leute von krank werden. Ja? Ungesund ist ja immer, dass da irgendeine Krankheit dranhängt. Ja? Also wir müssen auch vorsichtig sein, das ein bisschen abgrenzen, dass nicht alles, was falsch ist, ja gleich ungesunde Lehre ist. Und man muss es auch noch davon abgrenzen, dass es ungesunde Lehre gibt, die eben zu ungesunden Überzeugungen führen und dann eben auch zu ungesunden Dingen in unserem Glaubensleben führen. Und das müssen wir abgrenzen davon, dass es auch wirkliche Irrlehren gibt. Also Irrlehren, die unser Fundament unseres Glaubens antasten. Im Timotheusbrief heißt es einmal, dass da Hymenäus und Philetus waren, die hatten eine den Glauben zerstörende Lehre gebracht. Eine Lehre, die den Glauben der Gläubigen zerstörte. Wenn es da so eine Lehre ist, wo wir Schiffbruch erleiden in unserem Glauben, dann ist das eine Irrlehre. Das ist auch ein Unterschied. Also von den, also von daher müssen wir das ein bisschen voneinander abgrenzen. So, aber was ist jetzt, woran erkennen wir jetzt gesunde Lehre? Also ich habe persönlich mir immer gesagt, wenn irgendetwas an mich herankommt, dann frage ich immer danach, verherrlicht diese Lehre Gott? Wird durch diese Lehre, die zu mir gebracht wird, wirklich Gott erhoben und Gott geehrt? Ist diese ganze Sache gottesfürchtig? Damit fällt schon manches, was wir heute so im christlichen Büchermarkt haben, auch hinten rüber. Die Ehrfurcht vor Gott. Steckt da ein Leben hinter, was in Ehrfurcht vor Gott gelebt wird? Wisst ihr, diese ganzen Internetprediger, ja, da sind echt einige richtig gute dabei. Ich höre die auch hin und wieder. Aber was da alles rumfleucht und kreucht, ja, wo wir nicht wissen, woher die kommen und was die für einen Hintergrund haben und wo ich schon gemerkt habe, weil die Fragen kommen an mich und die wird, ich habe da einen Vortrag von dem und dem gehört. Kannst du was dazu sagen? Und der kommt, ich habe einen Vortrag von dem und dem. Wenn ich das alles hören würde, ich würde überhaupt nicht mehr fertig werden. Und wir müssen uns wirklich da die Frage stellen, müssen wir uns immer alles reinziehen, was es da im Internet gibt? Sondern, dass wir wirklich fragen, wo wissen wir, dass es vertrauenswürdige Leute sind, Menschen, die in Gottes Furcht ihren Weg gehen und das hören wir uns an. Müssen wir uns immer alles anhören im Internet? Also das sind zwei wichtige Punkte. Und einen, und da möchte ich euch bitten, mal Johannes 7, Vers 17 auch aufzuschlagen. Johannes 7, Vers 17, da heißt es, und ich muss sagen, das ist die einzige Stelle, die man vielleicht ein bisschen als Definition sogar nehmen kann. Da heißt es, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Wenn jemand seinen Willen tun will, das müsst ihr euch unterstreichen. Gesunde Lehre ist auch davon abhängig, wie ich persönlich mit dem Wort Gottes und mit Gott und seinem Willen umgehen möchte. Bin ich wirklich bereit, seinen Willen auch zu tun? Bin ich bereit, wirklich auch gehorsam zu sein, wenn eine Lehre an mein Herz kommt und mein Herz auch wirklich trifft? Gehorsam ist eine wichtige Voraussetzung, um nicht von jedem Wind der Lehre eingefangen zu werden. Und Gehorsam, darf ich das auch mal so einfügen, Gehorsam ist nicht, das hört man heute oft, ja, ich bin gehorsam aus Liebe. Oder ich bin gehorsam, weil ich verstehe, was der andere von mir will. Das ist nicht Gehorsam. Wenn meine Kinder nur das tun würden und nur gehorsam sein würden, wenn sie verstehen, was ich meine, wenn wir nur die Gesetze beachten würden, die wir verstehen können, ich kann nicht verstehen, warum man in der Stadt nur 50 fahren kann, darf, und obwohl ich ein Auto habe, was 200 fährt. Kann ich nicht verstehen. Ja. Aber wisst ihr, ich muss gehorsam sein. Ich muss den Willen des Staates tun wollen. Das hat nichts mit Verstehen zu tun. Hier sind ja viele junge Leute, ne? Die Lehrer. Ne? Ich mache jetzt nicht weiter. Ja? Ihr wisst schon, wo ich drauf hinaus möchte. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der geht weiter. In diesem Vers, in Vers 17b, heißt es, wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat. Und hier sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eingangs gesagt habe. Wer die Ehre Gottes sucht, gesunde Lehre sucht immer die Verherrlichung und die Ehre Gottes. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Bestandteil, wenn wir die Frage stellen, woran erkennt man gesunde Lehre, dann ist das mindestens mal ein Punkt, den wir auf dem Schirm haben sollen. Verherrlicht diese Lehre Gott und verherrlicht diese Lehre den Herrn Jesus. Es heißt auch in Johannes 10, Vers 27 im Übrigen, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wisst ihr, wenn ich in der Nähe des guten Hirten bin, wenn ein Schaf immer ganz nah am Hirten ist, dann hört es die Stimme des Hirten. Und dann weiß dieses Schaf ganz genau, wie die Stimme des guten Hirten klingt. Wenn ich mich aber entferne, dann kann ich die Stimme des guten Hirten nicht mehr hören. Und dann verwechsle ich diese gute Stimme des Hirten mit einer falschen Stimme. Deswegen ist es so wichtig, nicht nur, dass wir den Willen Gottes tun wollen, sondern dass wir auch von ganzem Herzen ihm folgen wollen und uns nahe bei dem Hirten aufhalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um die Frage geht, woran erkennt man gesunde Lehre? Ist diese Voraussetzung bei uns vorhanden? Jetzt kommen wir zu diesem Punkt, der hier steht. Der heißt Apostelgeschichte 11, Vers 26. Das ist ein Punkt, den ich überschreiben würde mit gute Früchte. Der Herr Jesus sagt mal, woran erkennt man die falschen Propheten? Und der Herr Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Also es ist auch wichtig, welche Früchte bringt eine Lehre. Und in Apostelgeschichte 11, Vers 26 heißt es, dass der Apostel Paulus in Antiochien war, in der ersten Gemeinde der Nationen, und er war da ein ganzes Jahr lang und kam dort in der Versammlung zusammen. Und dann heißt es, dass sie auch ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt worden sind. Das ist eine gute Frucht, oder? Eine Frucht von guter Belehrung ist, dass wir identifiziert werden mit Christus. Dass die Menschen sagen, dass die Leute sagen in der Schule, dass sie dir sagen, im Studium sagen, die ist ja wie Christus. Die Lisa ist ja wie Christus. Der Robin ist ja wie Christus. So, das hat Jesus auch gesagt. Ja? Können unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, Studienkameraden, Mitschüler, können die wirklich sagen, der ist wie Christus? Das ist eine Frucht von guter, gesunder Lehre, dass die Menschen uns mit Christus identifizieren. Also es gibt eine Übereinstimmung mit dem Herrn. Und dann nochmal Titus 2, Vers 1, wir hatten das gerade schon, dass du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unseres Heilandes Gottes ist, zieren in allem. Wisst ihr, gesunde Lehre führt zu einer Übereinstimmung zwischen Lehre und Leben, zwischen Bekenntnis und Werken. Das muss gesehen werden. Wenn einer nur ein Lippenbekenntnis hat, dann reicht das nicht. Da muss auch ein Leben hinterstehen. Das wäre mal eine gute Frucht von gesunder Lehre. Aber es gibt eben auch schlechte Früchte und Beispiele für ungesunde Lehre. Und ich habe hier einige aufgeschrieben, die könnt ihr euch mal zu Hause vertieft anschauen. Ich habe sie mal draufgelassen auf der Folie. Gesunde Lehre ist eben nicht wie im Galaterbrief, ja, wenn die christliche Freiheit angegriffen wird und letztendlich das Christentum zu einem Leistungsdruck, zu einem Zwang wird, die einem übergestülpt wird, dann ist da etwas ungesund. Und im Galaterbrief war es sogar so, dass es ein falsches Evangelium gewesen ist. Das war sogar eine Irrlehre. Oder im Johannesbrief, da stand Christus auf dem Spiel. Ja, die Lehre des Christus. Und im Kolosserbrief hat man einfach neben Christus noch viele andere Dinge gestellt, mit Philosophie und Überlieferung der Menschen und dergleichen. Aber darauf will ich nicht weiter eingehen. Ich möchte vor allen Dingen mal etwas sagen zu 2. Timotheus 4, Vers 3. Den können wir auch noch mal aufschlagen. Ich habe es hier vorne auch euch mal an die Wand gebeamt. Hier heißt es, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, das hatten wir schon, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, indem es in den Ohren kitzelt und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln sich hinwenden. Also hier finden wir, wie viele Punkte haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Punkte. Es wird eine Zeit geben, dass man das nicht ertragen kann. Da ist ein Widerwille in uns. Es geht um die eigenen Begierden. Es geht um Lehrer, die sich aufhäufen. Es geht darum, das, was in den Ohren kitzelt, dass wir uns von der Wahrheit abkehren und dass wir uns hinwenden zu den Fabeln. Das sind die Punkte, um die es jetzt hier geht. Und der erste Punkt hier ist, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen. Und die Frage ist, auch bei gesunder Lehre, wird die einfach nur die eigene Begierde befriedigt, die eigene Lust. Wisst ihr, wenn es um Lehre geht, ist das ja kein Wunschkonzert. Ja? Wir können uns ja nicht aussuchen, was wir jetzt an Lehre annehmen wollen und was nicht. Aber wenn wir dadurch getrieben werden, durch unsere eigene Lust und durch unsere eigene Begierde, dann ist dort etwas falsch. Wenn es nur um die Bedürfnisbefriedigung geht, dann müssen wir da große Fragezeichen hintermachen. Und das ist heute, gerade in dem modernen Christentum, da geht es viel um Bedürfnisbefriedigung. Geht heute mal in eine normale christliche Gemeinde, da wird aber in ganz vielen Gemeinden ist es eine Wohlfühlgemeinde. Man fragt genau nach, was sind die Bedürfnisse derer, die da hingehen. Man fragt weniger, was sind die Bedürfnisse des Herrn Jesus, was sind die Bedürfnisse Gottes, sondern das Bedürfnis des Menschen steht im Vordergrund. Nach ihren eigenen Begierden, das steckt da drin. Und tun wir nicht so, als wäre das kein Problem, sonst hätte es nämlich in den 10 Geboten nicht gestanden, dass das 10. Gebot sagt, dass wir nicht begehren sollen. Das ist ein tief verwurzeltes Problem in uns Menschen, dass wir es natürlich abgesehen, jeder möchte irgendwie seine Bedürfnisse befriedigt haben. Und nur das neue Leben in uns hat die Möglichkeit oder die Kraftquelle, dass wir unseren eigenen Willen zurück oder als gekreuzigt ansehen und unserem Eigenwillen absterben und nach dem Willen Gottes fragen. Lehrer werden wie Pilze aus dem Boden kommen. Das ist auch immer schlecht. Jakobus sagt, seid nicht viele Lehrer. Wisst ihr, heute müssen Lehrer oft Entertainer sein. Das ist ein Problem. Die müssen die Leute unterhalten. Man möchte in die Gemeinde gehen und dann möchte man unterhalten werden. Man nimmt sich ja schließlich mal eine Stunde Zeit und da möchte man auch ein bisschen Unterhaltung haben. Und das ist heute echt ein großes Problem, dass Lehrer das überhaupt nicht leisten können. Ja? Und die Lehrer, die das leisten können, sind dann vielleicht oft auch gar keine Lehrer. Weil es nur darum geht, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Da gibt es eine elegante Rhetorik, ja. Aber ein bisschen predigen, ein bisschen religiös müssen sie natürlich schon auch sein, ja. Das ist echt ein Problem. Oder es kitzelt in den Ohren, haben wir jetzt hier. Ich möchte da auch mal ein Beispiel bringen von Dingen, die in den Ohren kitzeln. Wenn etwas zum Beispiel so schön auf unsere, dann kommt irgendeine Botschaft, die unsere Bequemlichkeit so richtig das Wort redet, ja. Das haben wir gerne, das kitzelt in den Ohren. Und ich möchte euch mal etwas vorlesen von Max Lucado. Ja. Es tut mir leid, dass ich jetzt manche damit treffe. Aber wir wissen zum Beispiel, dass der Jesus sehr gesagt hat, dass wir Christen oder die Jünger aufgefordert wurden, zu wachen und zu beten. Und Max Lucado schreibt, eine Herde von Schafen liegt im Kreis um ihren Hirten herum. Sie haben sich wollig in das grüne Gras gekuschelt. Wenn wir die Augen auf den Hirten gerichtet haben, können wir beruhigt schlafen. Ändern Sie Ihren Blickwinkel und entspannen Sie sich. Kuscheln Sie sich ein, bis Sie ganz geborgen sind, umgeben und eingehüllt von Halmen seiner Liebe. Wachen und beten, sagt der Herr Jesus, nicht schlafen und kuscheln. Das ist doch was anderes, oder? Er sagt, es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Das ist glücklicherweise noch Gottes Wort. Und dann kommt, können Sie die Ruhe in seiner Stimme hören? Entschuldigen Sie, aber ich höre fast die Stimme eines tätowierten, mit einer Lederjacke bekleideten Kerls, der auf den Straßen einer Großstadt herumlungert. Hey Petrus, Satan wollte dich umlegen, aber bleib cool. Ich habe ihm gesagt, mach mal sachte. Ja. Das ist fast schon Volksbibel. Ja. Aber das ist Max Lucado, der eben sehr, auch unter Christen, auch unter konservativen Christen oft gelesen wird. Oder er schreibt, bei jedem Schritt auf dem Weg hätte er aufhören können. Als er beispielsweise, das wollte ich nicht vorlesen, da macht man den Herrn Jesus zu einem Witzbold. Er konnte einen guten Witz erzählen und die Luft mit schallendem, ansteckenden Gelächter erfüllen. Er gehörte zu der Sorte von Menschen, die man sich nach Hause einladen würde, um gemeinsam die Übertragung eines Länderspiels anzusehen. Er würde mit ihren Kindern auf dem Boden herumtollen, auf ihrer Couch einnicken und Steaks auf den Grill legen. Ja? Muss ich noch mehr vorlesen? Reicht, ja? Also, das meine ich, das sind aber Lehren, mit denen werden wir konfrontiert. Und es gibt Bücher über 90 Minuten in den Himmel, wo so ein kleines Kind dann irgendwie meint, es wäre im Himmel gewesen. Und dann, das ist ein Bestseller gewesen. Ich möchte nicht wissen, in wie vielen Bücherregalen von uns dieses Buch steht. Ja? Und das kitzelt in den Ohren. Und dann stellt sich nach 3 Jahren raus, dass es alles nur gefaked war und alles nur erfunden war und überhaupt nicht stimmte. Ja? Das ist doch gruselig. Lass uns doch mit der gesunden Lehre machen. Ist das gottesfürchtig, müssen wir uns fragen. Die einfache Frage, war das, was ich jetzt gerade hier vorgelesen habe, wirklich gottesfürchtig? Oder jetzt heißt es hier, die sich von der Wahrheit abkehren. Wie genau nehmen wir es wirklich mit der Wahrheit? Ist es uns noch wichtig, eine gute Bibelübersetzung zu haben? Eine ganz einfache Frage. Streben, ich will keine Debatte über Schlachter und Textus Receptus und weiß ich nicht was sagen. Mir ist nur eine Frage wichtig. Wie wichtig nimmst du es mit der Bibel? Dass du eine wortgetreue Bibelübersetzung hast. Ist dir das wichtig? Oder sagst du, ach, es kann auch die Hoffnung für alle sein oder es kann auch die Volksbibel sein. Ich glaube, da ist keiner jetzt, der unter uns sowas lesen würde. Aber wie genau nehmen wir es wirklich mit der Wahrheit? Oder wenn ich an das Buch denke, das will ich jetzt mal nicht zitieren, hier die Hütte von diesem Young, von William Young, da stehen gruselige Sachen drin. Ja? Das sind Fabeln, das sind erfundene Geschichten. Und wisst ihr, was da passiert? Da passiert, dass wir... Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, dass wir uns zu dem Fabeln zuwenden. Und die Fabeln sind erfundene Geschichten. Ja, das wollte ich sagen. Die Fabeln sind erfundene Geschichten. Das sind Märchen, sind Legenden, sind Sagen. Auch das Wörterbuch Kautz sagt das so. Das Fabel heißt ja auch Mythos im Griechischen. Das kennen wir auch. Das beschäftigt sich mit Mythen. Und da wird man sich hinwenden. Und jetzt guckt mal in eure Regale zu Hause, bei euren Kindern, und da steht dann Narnia und der Herr der Ringe und diese ganzen Geschichten. Und das hier ist auch ein Buch, die Hütte, was ein Bestseller gewesen ist. Wir glauben doch nicht, dass das alles an uns vorbeigegangen ist, oder? Das ist nur keine gesunde Lehre, die wir darin finden. Ich könnte jetzt auch Beispiele geben, das spare ich mir jetzt. Also der Vers ist wirklich existenziell wichtig, dass wir uns nicht einfangen lassen von irgend so einem Gedusel, was man heute vielfach hört. Ja? Prüfen wir genau nach, verherrlicht diese Lehre Gott oder ist das gottesfürchtig, was da an unser Herz herangetragen wird? Entspricht das wirklich der Wahrheit oder sind das einfach nur Geschichten und Fabeln? Wisst ihr, ist das nicht so? Also ich habe Narnia übrigens auch gesehen, ja, ich bekenne es. Ja? Und es ist irgendwie auch zu Herzen gehend. Ja? Aber ich stelle das manchmal fest, dass die Bibel mir so zu Herzen geht, passiert viel weniger, als wenn ich so einen Film gucke. Woran liegt das? So ist das manchmal. Uns fasziniert so eine Geschichte wie Narnia oder Herr der Ringe viel mehr, als wenn wir morgens unsere Andacht machen und mal ein Kapitel in der Bibel lesen. Wisst ihr, und da wache ich dann auf und dann merke ich, Stefan, hier stimmt irgendwas nicht. Wende dich weg von diesen Fabeln, von diesen Märchen, von diesen Sagen. Und ich möchte es auch den jungen Leuten sagen. Ja? Ich habe nichts dagegen, wenn man mal einen Film guckt. Ja? Ich möchte nicht, dass 11. Gebot ist, du darfst kein Narnia gucken oder sowas. Ja? Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber prüfen wir uns, ob das wirklich nötig ist und ob das nicht manchmal in unserem Leben einen zu hohen Stellenwert hat. Ich habe noch 10 Minuten, das ist schön. Ich habe noch einige Punkte, die, wie ich finde, auch wichtig sind, dass wir allgemeine Hinweise noch haben, woran wir gesunde Lehre erkennen können. Gesunde Lehre fügt dem Wort Gottes nichts hinzu und gesunde Lehre nimmt vom Wort Gottes nichts weg. Wir kennen alle diesen Vers aus der Offenbarung 22, aber den gibt es schon im Alten Testament, wo es heißt in 5. Mose 13, das ganze Wort, das ich euch heute gebiete, das sollt ihr halten, es zu tun. Du sollst nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und der Jesus sagt zu dem Gesetz, dass nicht ein Jota, also nicht ein Punkt von dem Gesetz vergehen wird. Also wir dürfen nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Und wisst ihr, woran man das sehr gut deutlich machen kann? Das ist bei den Pharisäern und Sadduzäern. Da heißt es in Matthäus 16, Vers 12, da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Er nennt das auch mal, die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer nennt er auch mal den Sauerteig. Aber davor sollten sie sich hüten. Wisst ihr, was die taten? Die Pharisäer taten etwas hinzu und die Sadduzäer, die nahmen etwas weg. Die Pharisäer, die waren gesetzlich, die hatten die 10 Gebote und dann hatte man im Judentum noch irgendwie 600 weitere Gesetze, die man sich noch um das Gesetz gebaut hatte. Ja? Man fügte dem Wort noch etwas hinzu. Jetzt sind wir natürlich bei den Pharisäern, ja, das passiert uns ja nicht, ne, dem Wort Gottes etwas hinzuzufügen. Ne? Die ganze Brüderliteratur nehmen wir gerade mal mit dazu, ja. Nebenbei bin ich ein großer Freund von Bruderliteratur. Ich würde überhaupt nicht so eine Arbeit im Internet machen, weil da geht es hauptsächlich um Artikel aus der Brüderbewegung. Ja? Aber wir dürfen die natürlich nicht auf die Stufe der Bibel stellen. Ja? Und die kirchliche Tradition bei den Katholiken? Ja? Ja, die Bibel ist gut, aber und die kirchliche Tradition? Ja? Oder das Buch Mormon bei den Mormonen oder die Prophetin Ellen White, die dann auch neben die Bibel gestellt wird, oder bei den Zeugen Jehovas, dass man da eine neue Weltübersetzung hat. Das sind mal nur so ein paar Beispiele, wie man dem Wort Gottes etwas hinzufügen kann. Und die Sadduzäer nahmen etwas von der Bibel weg. Sie glaubten sogar nur an die 5 Bücher Mose. Das muss man sich mal wegtun. Die sagten, alles, was in den Propheten geschrieben ist, da glauben wir gar nicht dran. Für uns ist allein wichtig, was in den 5 Büchern Mose steht. Sie lehnten eine weitere Existenz nach dem Tod ab. Sie glaubten nicht an die Auferstehung, dass es keine Engel gibt, keine Geister gibt. Die waren ganz rational und ganz nüchtern und sie hatten ihre 5 Bücher Mose und fertig. Dann nimmt man vom Wort Gottes was weg. Betrifft uns das nicht, ne? Sadduzäer sind wir nicht. In der Christenheit gab es zum Beispiel einen Rudolf Bultmann, ja, das war ein Theologe. Gut, das ist auch wieder weit weg, ne? Aber er verwarf die leibliche Auferstehung. Wisst ihr, wenn wir die leibliche Auferstehung, und er verwarf alles das, was Paulus schreibt in 1. Korinther 15, hat er verworfen. dann, und das ist Kirche, ja, das ist ein evangelischer Theologe gewesen. Dann nimmt man vom Wort Gottes etwas weg. Aber jetzt holen wir es noch ein bisschen näher ran. Wenn wir zum Beispiel sagen, naja, das so mit Israel und der Gemeinde, ja, ist auch nicht so wichtig, ja. Vorsicht. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass Israel in der Gemeinde aufgegangen ist, dass Israel keine Hoffnung mehr hat, dann nehmen wir vom Wort Gottes etwas weg. Wenn wir sagen, alle Segnungen, die an Israel gerichtet wurden, die sind jetzt in der Gemeinde in Erfüllung gegangen oder werden in der Gemeinde in Erfüllung gehen, dann nehmen wir etwas weg. Denn die Bibel spricht an zig Stellen von der Vorrangstellung Israels. Ich nehme jetzt mal nur eine Stelle in Sacharja 8, wo es heißt, so spricht der Herr der Herrscharen, in jenen Tagen, da werden 10 Männer aus allerlei Sprachen der Nationen ergreifen. Ja, ergreifen werden sie den Rockzipfel eines jüdischen Mannes, die von den Nationen, und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Also in Sacharja geht es hier in Kapitel 8 ganz deutlich darum, dass Israel eine Vorrangstellung vor den Nationen haben soll. Und in der Gemeinde ist diese Vorrangstellung völlig aufgehoben. Da ist ein Leib in Christus, da ist weder Jude noch Grieche. Sind wir alle eins in Christus. Also in der Gemeinde kann dieser Vers überhaupt nicht in Erfüllung gehen. Und wir nehmen etwas vom Gotteswort weg, wenn wir sagen, alle Segnungen sind jetzt in der Gemeinde in Erfüllung gegangen, denn sowas könnte dann überhaupt nicht mehr stattfinden. Einen letzten Punkt möchte ich noch sagen, also Pharisäer und Sadduzäer, nichts aus dem Zusammenhang reißen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt Unterschiede in der Gewichtung, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Aber ein letzter Punkt noch, beachte die Folgen einer Lehre. Beachte die Folgen einer Lehre. Und da denken wir mal nur an 1. Korinther 15, wo es um die Auferstehung geht. 1. Korinther 15, Vers 12. Da heißt es, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, in Vers 12, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. Wenn es aber keine leibliche Auferstehung, denn darum geht es hier, der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, vergeblich auch euer Glaube. Dann geht es darum, dass sie dann als falsche Zeugen befunden würden, dass euer Glaube nichtig ist, dass wir noch in unseren Sünden sind und dass die Entschlafenen dann auch noch Verlorenen sind. Und ganz zum Schluss heißt es dann auch noch, und ihr seid nebenbei mal die Elendesten von allen Menschen. Jetzt haben die Korinther bestimmt gesagt, Paulus, das haben wir doch gar nicht gesagt. Das haben wir doch gar nicht gemeint. Ja? Aber Paulus führt die Korinther dahin, wenn ihr diese Lehre, die ihr hier habt, bis zum Ende geht. Er hat sie bis zum Abgrund geführt und hat gesagt, wenn ihr diesen Weg konsequent zu Ende denkt, dann endet der genau da. Ihr seid die Elendsten von allen Menschen. Beachte die Folgen einer Lehre. Und ich möchte da auch nur ein Beispiel nennen und dann bin ich mit meinem Vortrag fertig. Nehmen wir mal das Thema der Entrückung. Wenn du daran glaubst, dass wir noch durch die Drangsal müssen und dass dann die Entrückung kommt, dann würde ich nicht mehr beten, Herr Jesus, komme bald. Dann würde ich sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, aber das, was in der Drangsal prophezeit wird, da bin ich nicht so in der Lage. Herr Jesus, ich habe Angst davor, ich habe Furcht, dass ich diesem Tier aus dem Abgrund zum Opfer fallen werde. Herr, nimm mich bitte vorher weg. Ich möchte nicht durch die Drangsal gehen. Ich würde mir vielleicht noch sagen, okay, irgendwo in Paraguay, so jenseits der Zivilisation, da wo ich irgendwie davon ausgehen kann, dass ich von dieser ganzen Drangsal nichts mitgebe, dann würde ich ausziehen aus Deutschland. Gerade hier aus Deutschland würde ich wegziehen. wenn ich glauben würde, dass wir noch durch die große Drangsal gehen müssten. Bedenke die Folgen einer Lehre. Ich könnte nicht mehr sagen, die Korinther haben gebetet, Maranatha, der Herr soll kommen. Das könnte ich überhaupt nicht mehr beten, weil ich dann wüsste, jetzt muss ich ja erstmal noch durch die siebenjährige Drangsal gehen. Das bedenken wir die Folgen einer Lehre, wenn wir uns mit gesunder Lehre beschäftigen. So, damit bin ich zum Ende gekommen. Wir haben uns Gedanken gemacht, es besteht kein Grund dazu, dass Lehre anrüchig wäre. Wir brauchen gesunde Lehre, wir werden alle in verschiedene Übungen kommen. Wir haben eine Begriffsbestimmung vorgenommen, wir haben gesehen, dass Gott der Lehrer ist. Wir haben vor allen Dingen uns damit beschäftigt, woran man gesunde Lehre erkennen kann. Wir haben gesehen, dass wir nichts hinzufügen, nichts wegnehmen sollen, dass wir den Zusammenhang beachten sollen und auch die Folgen einer Lehre beachten müssen. Und wir wollen wirklich ausgewogen sein und nicht das eine über das andere stellen. Ich bin mit meinem Dienst zu Ende. Danke, dass ihr Geduld hattet. Jetzt gibt's ein bisschen was zu essen. Ich habe ja nur geschrieben, dass